Adlerpick Podcast, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Und auf diesem Wege natürlich erst nochmal ganz, ganz herzliches Willkommen im Jahr 2025. Die erste Ausgabe in diesem Jahr. Ich hoffe, dass alle gut reingekommen sind, dass alle sich natürlich für dieses Jahr ganz, ganz viel vorgenommen haben, was sie alles umsetzen möchten. Und ich will jetzt ganz bewusst nicht über gute Vorsätze reden, weil das wäre mir zu platt, ja, weil die guten Vorsätze, die sind ja dann auch ganz schnell wieder weg. Sondern bei uns geht es ja eher darum, dass man natürlich nachhaltig und langfristig die Dinge umsetzt, die man sich vornimmt. Und dazu gehört natürlich eine Klarheit zu dem, wo man hin will, zum persönlichen Why. Und natürlich auch eine Klarheit zur Strategie und der Umsetzung dazu. Und da wollen wir uns auch gleich heute in der ersten Ausgabe in diesem Jahr schon wieder damit auseinandersetzen, wie es ein Mensch, der es geschafft hat, aus einem ganz anderen Umfeld rauszukommen, das haben wir gerade in unserem kleinen Vorgespräch schon erörtert, weil wir uns lange kennen, wie er es geschafft hat, in der großen, weiten Welt erfolgreich zu sein. Und das hat er auch vor einigen Wochen auf unserer Veranstaltung in Frankenberg schon in einem ganz, ganz tollen Impulsvortrag mit einer riesen Resonanz auch schon zum Besten gegeben. Und er hat sogar auch noch ein Buch geschrieben, worüber er sicherlich heute auch noch ein paar Sätze auch sagen wird. Von daher freue ich mich auf ein ganz, ganz spannendes Gespräch heute Abend mit unserem Gast Holger Mandl.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Holger, ich habe es gerade schon angekündigt und anmoderiert. Es gibt eine Menge zu sagen heute und ich habe gerade schon wieder ein bisschen Grummel im Bauch, dass ich gar nicht weiß, wie wir das in der kurzen Zeit alles hinkriegen wollen. Aber ich kündige auch jetzt schon mal an, es gibt die Möglichkeit natürlich der Folgeauftritte, wenn wir heute nicht alles reinkriegen. Aber erstmal ein ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben heute den 7. Januar 2025. Ich bin im Hotel an der holländischen Grenze. Du scheinst im heimischen Umfeld zu sein und bist gut ins Jahr gestartet, wie ich gehört habe. Aber ich freue mich, dass wir so früh im Jahr schon gleich zusammenkommen, dass wir vielleicht auch ein paar Akzente setzen können. Und bevor wir in den Inhalt einsteigen, möchte ich dir natürlich erstmal das Wort geben, dich kurz vorzustellen, wer du bist, was du so gemacht hast. Und dass wir einfach ein bisschen mehr über dich erstmal erfahren.
Ja, Andreas, das mache ich gerne. Und du hast recht, wir kennen uns schon viele, viele, viele Jahre. Haben angefangen, gemeinsam Sport zu machen, neben der Schule. Und war immer eine gute Zeit und denke ich auch immer wieder gerne zurück. Wenn du mich so fragst, was ich getan habe, ich bin natürlich in derselben Region aufgewachsen wie du und habe dort mal ganz einfach meine Schulausbildung gemacht und eine tolle Bankausbildung. Und eine Bankausbildung kann ich nur, oder konnte ich damals nur jedem empfehlen, weil es eine tolle Basis für alles, was danach kommt. Und ohne es wirklich zu wollen, aber mit viel Neugierde im Bauch und im Körper habe ich dann gesagt, ich muss irgendwo mal raus aus dieser Welt. Ja, und ich war immer, hatte es immer beabsichtigt, auch irgendwann wieder zurückzukommen. Aber wie das dann manchmal so ist, es kam ganz anders. Also ich bin aus der Frankenberger Welt herausgegangen, nach München gezogen, habe dort bei einer Bank gearbeitet und habe eigentlich irgendwo gemerkt, dass das Bankgeschäft in München und in Frankenberg, die Zahlen vielleicht größer sind, die Kunden sind auch mehr, aber irgendwo ist es im Prinzip das Gleiche. Und dann habe ich mich umgeschaut, habe ein paar Dinge ausprobiert und bin dann irgendwann bei einem ganz, ganz tollen amerikanischen Unternehmen gelandet, bei dem Unternehmen Caterpillar, was mich wahnsinnig geprägt hat, weil das eine wahnsinnig tolle Organisation ist, die jetzt seit, ich glaube, 60, 70 Jahren Weltmarktführer ist, jedes einzelne Jahr, habe dort wahnsinnig viel gelernt, viele neue Dinge mitbekommen, viele neue Menschen kennengelernt. Ja, und so habe ich dann eine ganz andere Karriere gemacht, eigentlich, als ich das ursprünglich mal geplant hatte. Dort war ich 10 Jahre. Im Anschluss habe ich noch 10 Jahre im Volvo-Konzern gearbeitet und anschließend 10 Jahre im Volkswagen-Konzern. Das heißt, ich habe mir es gegönnt, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Firmenkulturen wirklich kennenzulernen, von der amerikanischen Kultur hin zu einer schwedischen Kultur, dann auch noch mal eine deutsche Kultur obendrauf und habe nicht 30 Jahre in diesem Konzern verbracht.
Ja, eine Vorstands- oder mehrere Vorstandspositionen in solchen Konzernen ja auch innezuhaben mit einer Riesenverantwortung für Mitarbeiter, für Budgets, was hat dich da am meisten geprägt in dieser Zeit? Was hast du daraus mitgenommen? Was würdest du da so als dein Resümee jetzt, wenn du auf diese ganzen Jahre zurückblickst, was würdest du da sagen? Zu deinem Buch kommen wir später noch, weil das finde ich natürlich auch mega spannend, weil das Buch ist ja allein schon vom Titel her natürlich hervorragend. Aber vielleicht erstmal so zu deiner Aufgabe und zu deiner Tätigkeit, ich sage jetzt mal, in so einer Ebene über so viele Jahre zu agieren.
Du, das ist eigentlich ganz einfach, Andreas. Wenn man anfängt zu arbeiten und eigentlich gar nicht das Ganze drumherum, sondern wirklich das Wesentliche im Fokus hat, dann ist man eigentlich so im Rand drin, in einem Flow drin, dass man sich einfach um diese Dinge drum kümmert. Und bei Caterpillar habe ich gelernt, die haben eigentlich ein ganz, ganz tolles Leitbild, die haben eine ganz klare Vision, eine ganz klare Mission. Ich habe das nie wieder so deutlich gesehen wie bei Caterpillar. Und ich sage, da sind alle Mitarbeiter irgendwo angesteckt und alle Mitarbeiter laufen so mit One Team, One Voice in One Direction hinein. Und da bist du eigentlich, ich sage mal, motiviert worden, wahnsinnig viele Dinge zu tun. Und das hat mich auch mein ganzes Leben lang im Nachhinein noch geprägt. Und wenn man, ich sage mal, in so einer Aufgabe drinsteckt und wenn man weiß, man möchte Dinge erreichen, zum Beispiel man möchte weiterhin Weltmarktführer sein, man möchte profitabel sein, man möchte genug Geld verdienen, um auch zukünftig Innovationen bezahlen zu können, um Strategie zu ermöglichen. Ja, dann ist man in so einem Flow drin und in so einem Rand drin. Und wenn man in einem Team drin ist, nimmt man diese Dinge einfach mit. Und das war eigentlich das, was mich bei Caterpillar nochmal so richtig wachgerüttelt hat, mich in ein ganz, ganz neues ja, Leben und in ein ganz neues Dasein wirklich reingeholt hat. Und deswegen bin ich dieser Zeit, diese 10 Jahre, die waren wirklich fantastisch. Und wenn man dann bei einem Unternehmen wie Caterpillar gewesen ist und nochmal was anderes sehen möchte, und ich wollte unbedingt nochmal eine andere Kultur kennenlernen, bin dann in den Volvo-Konzern hineingekommen, der total anders geführt wird als der Caterpillar-Konzern. Caterpillar-Konzern extrem zentral, Volvo extrem dezentral. Dann lernt man plötzlich schon mal, dass es zwei Unternehmen gibt, die teilweise in dem gleichen Segment drin arbeiten, auch Baumaschinen, aber komplett anders organisiert sind und geführt sind. Das macht dann eigentlich wahnsinnig viel, oder es gibt ein, ich sage mal, es erweitert den Background und es erweitert auch die Betrachtungsweise, wie man Dinge angehen kann, wie das von einem zentral geführten Unternehmen oder von einem dezentral geführten Unternehmen gemacht wird, wie das mit einem amerikanischen Firmenhintergrund gemacht wird oder mit einem skandinavisch-schwedischen Firmenhintergrund, Unternehmen und Kultur. Und das macht eigentlich, das gibt eigentlich schon mal ein sehr breites Bild. Ja, und dann kamen noch mal die 10 Jahre Volkswagen dazu, Deutsch, wo ich fast ein bisschen, muss ich sagen, ernüchtert war. Wenn man aus internationalen, global agierenden Unternehmen zurückkommt und kommt dann zu einem Unternehmen wie Volkswagen, wo man eigentlich auch denkt, die sind global agierend, aber Volkswagen ist halt ein deutsches Unternehmen, was international agiert. Volvo und Caterpillar sind internationale Unternehmen, die global agieren. Und das war eigentlich das, was ich aus diesen ja, 30 Jahren bei diesen drei großen Konzernen mitgenommen habe. Und im Endeffekt ist es im Management immer das Gleiche. Man muss, ich nenne das mal die 4M-Strategie, man muss Menschen mögen. Ja, und man muss Menschen mitnehmen können. Man muss eine Idee haben, man muss eine Vision haben, eine Mission daraus erarbeiten, eine klare Strategie. Und dann muss man in der Lage sein, Menschen zu begeistern, für diese Mission und diese Strategie wirklich aufzustehen und die gemeinsam umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt hat. Und dann hat man viele tolle und schöne Momente und Erlebnisse.
Ja, sehr, sehr spannend, Holger. Ich bin ja nun, wie viele wissen, ja, ich meine, wir haben zwar auch immer wieder mit Konzernen auch zu tun und auch oder im Konzernkontext, ja, viele wissen ja auch, für wen wir da so agieren. Ja, ich habe da immer natürlich so meine ja, Herausforderungen, dass ich natürlich sage, in einem mittelständischen Unternehmen oder oftmals auch in einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen kann man natürlich gerade auf den Faktor Mensch noch viel mehr bewegen, ist viel dichter dran, hat eine viel größere Nachhaltigkeit und so weiter. Und in einem Konzernkontext natürlich die Größe, die Managementgeführtheit und so weiter. Dass natürlich gerade da ja so genau das, worüber du sprichst, ja eigentlich nicht so präsent ist. Und deswegen, ich habe es auch schon bei deinem Vortrag in Frankenberg sehr aufmerksam mir angehört und würde auch gerne heute mit dir nochmal darüber sprechen, weil du ja wirklich, und ich meine, ich kenne dich nun gut genug, du bist authentisch, du bist ehrlich, du bist echt, du sagst, was du auch wirklich wahrnimmst, du würdest dich da nie verbiegen. Wie ist es wirklich möglich, in so einem großen Konzernkonstrukt, ja, wie du es bei Caterpillar beschreibst, wirklich so viel Menschlichkeit, so viel Why, so viel auch da persönliche Ebene reinzubringen, weil das wäre mir jetzt natürlich wäre für mich eine echte Überraschung, dass das in so einem großen Konstrukt überhaupt möglich ist.
Also das hat natürlich was mit dem Thema Führung zu tun, Andreas. Und da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich in einem mittelständischen Unternehmen, wo der Chef vorne auf der Bühne steht und er kennt alle seine Mitarbeiter, hat sie vielleicht alle noch selber eingestellt, ist das ein ganz anderer Bezug zwischen Chef, Führungskraft und seinen Mitarbeitern. Nun ist ja auch ein Konzern wie Volkswagen oder Caterpillar oder Volvo oder viele andere Konzerne, die sind ja auch nicht so, dass sie, ich sag mal, ein großer Koloss sind, sondern sind auch ganz, ganz viele kleine Fraktale. Und jede Führungskraft hat eigentlich die Möglichkeit, in seinem Verantwortungsbereich wirklich Mensch zu sein. Und ich sage mal, es gibt für mich immer so drei Arten, Unternehmen zu führen. Das eine, du bist der Boss, ja. Das andere ist Corporate Management. Das sind ganz viele Bosse in so einer großen Konzern drin, was häufig vorkommt. Oder du bist ein Leader. Wenn du ein Leader bist, okay, dann sind es halt wirklich diese Dinge, die man von seinen Mitarbeitern erwartet, die auch wirklich vorzuleben. Das heißt, in deinem Team oder in deinem Verantwortungsbereich. Und ob das dann 10 Mitarbeiter sind oder es sind 5.000. Einfach eine klare Richtung vorzugeben, Geradlinigkeit zu sein. Also genau das vorzuleben, was du eigentlich auch von deinen Mitarbeitern erwartest. Eine Passion zu haben. Das heißt, Leidenschaft dafür zu entwickeln, für diese Aufgabe. Mitgefühl aber auch für die Mitarbeiter. Ihnen zuzuhören. Eine gute Führungskraft kann erstmal zuhören. Und wenn sie zuhört, dann zu sagen, okay, in diese Richtung bewegen wir, authentisch zu sein. Ziele, die müssen Aroma haben, sage ich immer. Ja, das heißt smart oder Aroma, ich nehme gerne das deutsche Wort, die müssen anspruchsvoll sein, realistisch, objektiv, messbar, aber auch akzeptierbar. Man muss mit seinen Mitarbeitern darüber reden, dass er sie akzeptiert. Dann ist für mich eine wichtige Sache, es vorzuleben, dass man fordert, aber auch fördert. Für mich war es immer das größte Geschenk, Mitarbeiter zu befördern. Ja, wenn du da irgendwo junge Menschen hast, ob ein junger Mann oder eine junge Frau, vollkommen egal, die einfach, ich sage mal, eine tolle fachliche Kompetenz haben, eine tolle Methodenkompetenz haben, aber auch eine tolle Persönlichkeit. Denen zu sagen, schau mal, hier ist ein Projekt, wenn du das ganz gut tust, ja, dann ist das vielleicht der Schritt für eine Weiterentwicklung für dich. Das ist schön. Und dann kommt natürlich noch eins, und das merkt man gerade in der heutigen Zeit. Unternehmensinteressen gehen immer vor die eigenen. Das heißt, so bescheiden, wie wir beide auch bodenständig, wie wir beide aufgewachsen sind, Andreas, ist das wirklich so, dass die Unternehmensinteressen Company first und dann kommen die eigenen Interessen und das muss man leben. Und ich nenne ein kleines Beispiel. Du propagierst von mir aus Kundenorientierung, dann kannst du nicht zur Niederlassung fahren und nicht auf dem ersten Parkplatz, weil es ein Kundenparkplatz ist, dich darauf hinzustellen. Okay? Dann musst du ein Zeichen setzen. Und das sind dann, ich sage mal, die eigenen und die Unternehmensinteressen wirklich auch zu sagen, die vorzuleben. Dann gehört für mich dazu auch ein bisschen Demut und ein bisschen Bescheidenheit. Demut einfach nochmal, alle Aufgaben, die man bekommt, das sind Geschenke, die man erhält. Das ist ein Vertrauensbeweis. Und diese Demut und diese Bescheidenheit, die auch wirklich zu leben. Last but not least, noch zwei, drei Punkte. Das ist natürlich eine Umsetzungsstärke. Das heißt, walk the talk. Wenn du was sagst, dann musst du es aber auch wirklich liefern. Und nicht immer Entschuldigungen finden, warum es nicht geht. Schau, aktuell in der Politik wären so viele Entschuldigungen, warum Dinge nicht gehen. Was wir jetzt bräuchten, wäre jemand, der demütig und bescheiden mal sagt, wow, es ist 5 Minuten vor 12 oder es ist schon 5 Minuten nach 12 und das sind jetzt die Maßnahmen, die wir tun. Und dann auch wirklich stringent und in aller Fairness diese Dinge umsetzt. Und wenn man was erreichen möchte, wenn wir zum Beispiel eine neutrale CO2-Bilanz, nehmen wir jetzt mal ein politisches Thema, erreichen wollen, dann müssen wir einfach genug Geld in der Tasche dafür haben, um diese Strategie, CO2-Neutralität in der Wirtschaft zu erreichen, auch wirklich umzusetzen. Dann muss es eine Transformation geben, die muss fair sein und man muss die Menschen, jeden Einzelnen, abholen. Du kannst nicht eine Politik machen gegen die Männer oder gegen die Frauen oder gegen Alte oder gegen Junge oder gegen Stadt oder gegen Landbevölkerung. Es muss einfach eine faire Transformation sein. Man muss die Menschen dazu abholen. Und deswegen muss eine Führungskraft, ja, und das ist gerade in der Politik vielleicht momentan ein ganz gutes Beispiel aus der aktuellen Situation heraus, umso wichtiger, auf die Menschen zuzugehen, es vorzuleben und dann zu sagen, so setzen wir es gemeinsam um. Und das kann jeder in jedem Konzern für seinen Verantwortungsbereich durchaus leben. Und da gibt es ein tolles Beispiel, sei als Chef einfach genauso, wie du dir deinen Chef wünschst. Und wenn man das einhält, hat man schon wahnsinnig viel erreicht.
Holger, ich muss da nochmal nachhaken, weil, wie gesagt, nochmal, dafür kennen wir uns gut genug. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch über 30 Jahre in dem Kontext unterwegs. Und wenn du jetzt, wenn wir uns wieder getroffen hätten, jetzt nach den Jahren, und du hättest mir jetzt erzählt, du bist bei irgendeinem Automobilzulieferer 1000 Mitarbeiter, erfolgreiches mittelständisches Unternehmen und da bist du Geschäftsführer und hast genauso dein Unternehmen aufgebaut, bist vielleicht sogar noch beteiligt, Mitinhaber geworden oder so, dann würde das für mich alles total passen. Ja, und würde sagen, ja, genau so führt man ein Unternehmen, so baut man ein Unternehmen auf und das ist genau die Nachhaltigkeit und dafür steht man als Führungskraft und so weiter und wärst höchstwahrscheinlich auch schon CEC-Klient geworden irgendwann in der Zusammenarbeit. Mit Sicherheit, genau.
Mit Sicherheit, ja.
Bist du nicht mit deiner Denke, mit dem, wie du Führung definierst, ja und so weiter, bist du nicht in dieser großen Konzernlandschaft da ein absoluter Exot gewesen? Ja, also ich kenne jetzt Konzernmanager, die sind kurzfristig ergebnisgetrieben, die sind opportun. Ich versuche jetzt mal genau eine Gegenposition aufzubauen. Ja, für die zählt eins, ja, und das ist kurzfristig das zu erreichen, was man vorgibt. Wer da nicht mitzieht, der geht, ja, und so weiter. Du musst dich natürlich nach außen jederzeit rechtfertigen, wie die Zahlen sind, die du lieferst. Also ist so eher mit dem Bundesliga-Geschäft zu vergleichen. Also der Trainer ist die ärmste Sau im Dorf, wenn er die Ergebnisse nicht bringt, ist er durch. Also ist das nicht die Konzernwelt, die wir überall erleben? Also ich kann das irgendwie gar nicht zusammenbringen, dass du mit deinen Werten und mit deiner Führungsstärke, die du ja hast, in der Konzernwelt 30 Jahre so erfolgreich gewesen bist.
Andreas, da sprichst du einen sehr wunden Punkt an. Ich war ja 30 Jahre in Konzernen und ich war in drei unterschiedlichen Konzernen. Und man konnte das in den drei Konzernen auch unterschiedlich leben. Jetzt nehmen wir mal das absolut positive Beispiel, das ist natürlich Caterpillar. Caterpillar ist ein amerikanisches Konzern und arbeitet global in allen anderen Ländern. Und wenn du dann irgendwann ein Anführer wirst oder ein Geschäftsführer, dann wirst du ja irgendwo Geschäftsführer in einem Land, bist in irgendeinem Teilbereich, trägst du eine Verantwortung und hast für einige, ja, 50, 100, 200 Mitarbeiter deine Verantwortung. Und dann bekommst du natürlich zum einen die Shared Values, also die wirklich die Werte von Caterpillar, die haben da größten Wert drauf gelegt, die Vision und die Mission einmal aufs Papier geschrieben. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, in jedem einzelnen Land diese Dinge auch noch mehr vorzuleben. Jetzt war das bei Caterpillar aber so. Das ist jetzt nicht so ein Typ. In Amerika gibt es ja auch zwei Arten von Konzernen. Diese Hire-and-Fire-Mentalität. Zum Beispiel, wenn du bei GE guckst, das war immer so.
Genau. Habe ich heute als
Ja?
Beispiel erzählt. Ja.
Ja, und dann gehst du in andere Bereiche rein, Coca-Cola, IBM, Microsoft, da hast du eine ganz andere Philosophie. Das ist fast wie eine Sekte, möchte ich manchmal sagen. Ja, die halten wirklich zusammen. Die Leute fangen dort an, gehen dort auch in Rente. Ja, leben für dieses Unternehmen, ziehen für
Ja.
dieses Gesamtunternehmen immer rum. Und das ist bei Caterpillar so gewesen. So, und bei Caterpillar habe ich das mitgenommen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Die Ernüchterung kam dann, als ich in einen deutschen Konzern reingekommen bin, weil der war dann eher so, wie du das gerade beschrieben hast. Also, es waren auch meine Beispiele. Und da habe ich es aber trotzdem. Irgendwann war ich schon so Senior, dass ich gesagt habe, ja, was, Entschuldigung, ich sage das jetzt wirklich so salopp, was juckt es die deutsche Eiche, wenn unten ein Hund dran pinkelt? Ja, weil ich habe gesagt, ich werde mich nicht verbiegen für meine Werte, weil für die Werte lohnt es sich zu leben. Und ich habe auch das Feedback bekommen. Ich bin immer von den, all diese Firmen waren meistens paritätisch besetzte Aufsichtsräte. Das heißt, zur Hälfte durch Gewerkschaft und durch Arbeitnehmer und durch die andere Hälfte die Eigentümer. Ich habe es immer, stand die gesamte Belegschaft hinter mir. Ich habe denen harte Dinge abverlangt. Ich habe teilweise auch Personalreduktionen durchgeführt. Aber ich habe es halt menschlich gemacht. Und ich gebe da ein Beispiel. In meinem ersten Tag bei MAN Truck & Bus Deutschland kriegte ich einen Brief und musste 10% der Leute abbauen. Ich habe mir halt Zeit dafür genommen und dann habe ich mir einen Fahrer genommen und bin durch ganz Deutschland durchgefahren und habe 2 Wochen lang jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Nachmittag eine Präsentation gehalten. Ich habe das den Leuten persönlich erklärt. Ja, ich habe ihnen gesagt, dass mir das wehtut. Ja, dass ich das ungern mache, dass ich das geerbt habe. Und diese authentische Art nehmen einen dann die Leute ab. Das haben andere dann nicht für gut befunden, aber das war mir dann aber auch egal, weil wenn einer aus dem Fenster herausspringt, müssen nicht alle herausspringen. Und wenn du gerade mal siehst, es gibt Konzerne momentan auch in Deutschland, große Automobilkonzerne, die haben große Schwierigkeiten. Es liegt wahrscheinlich genau daran, dass sie nur auf kurzfristigen Erfolg geachtet haben und nicht auf die langfristigen Dinge, dass sie ihre Mitarbeiter nicht abgeholt haben. Ja, dass immer ein Boss irgendwo eine Entscheidung getroffen hat und dann keiner mehr im unteren Mittelmanagement noch irgendetwas entscheidet, irgendetwas voranbringt. Das ist vielleicht auch ein Feedback aus dieser Konzernwelt heraus und vielleicht muss der ein oder andere Konzernmensch da nochmal sich auf den Stuhl hinsetzen und vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das alles so gut ist. Und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, was du gerade sagtest.
Genau. Jetzt habe ich meinen Seelenfrieden zumindest ein bisschen wieder. Da sind wir ja schon mal ganz dicht, ja, beieinander. Olga, Werte, du hast gerade den Mund genommen und das soll natürlich jetzt auch die perfekte Steilvorlage sein. Darüber wollen wir ja heute unbedingt ja auch sprechen. Ich wollte jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber du bist ja auch jetzt nicht nur ein erfolgreicher Manager, der über viele Jahre bewiesen hat, was er kann, sondern du bist mittlerweile auch ein gefeierter Buchautor und hast da ein Buch ja geschrieben mit einem ganz ja, einfach mega tollen Titel und du hast ja auch die Story dazu erzählt in Frankenberg und da habe ich auch so ein bisschen Gänsehaut gehabt. Ja, du weißt ja, ich bin ja auch bei meiner Oma groß geworden und habe da eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu meiner Oma und deswegen, als ich dann deinen Buchtitel gesehen habe, da, wie gesagt, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, dass du das so veröffentlicht hast. Deswegen lass uns hier nochmal an der Stelle, auch weil viele, die auch nicht in Frankenberg waren und dich da vielleicht auch noch nicht persönlich kennengelernt haben. Ich meine, mittlerweile bist du ja auch überall in den Medien und ich sag bekannt über Funk und Fernsehen, um es mal so auszudrücken. Aber ja, erzähl uns mal über dein Buch, über den Titel deines Buches und warum du das Buch geschrieben hast, was dich da bewegt hat und vielleicht natürlich auch nochmal so zwei, drei natürlich Kernaussagen ja aus deinem Buch heraus.
Das mache ich gerne. Und ich glaube, man muss da noch eins vorher anfangen. Ich bin ein Verfechter der zentralen Management-Philosophie. Das heißt, du brauchst eine klare Strategie, eine klare Struktur und eine klare Kultur. Und nun ist das nur so, wenn du eine Struktur haben willst oder Structure follows Strategy. Das ist nun einfach mal das Wichtige. Du brauchst eine klare Vision, Mission, wo du hingehst. Daraus leitest du eine klare Unternehmensstrategie, aber auch funktionale Strategien ab. Leitet strategische, operative, finanzielle KPIs davon ab. Und eine Firma führt man, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, nicht nach finanziellen KPIs, die führt man nach strategischen und operativen KPIs. Und wenn man da die richtigen Dinge tut, kommen automatisch hinten die richtigen finanziellen KPIs raus. Das ist etwas, was man gerade in Deutschland nicht häufig genug sagen muss, denn wir haben so viele Leute, die schauen nur nach irgendwelchen Finanzzahlen, am besten noch empirischen Zahlen vom letzten Monat oder vom letzten Quartal und versuchen, die zu erklären. Was wir brauchen, sind strategische Dinge, in welche Richtung bewegen wir uns. Das ist mir wichtig. So, jetzt ist
Du
aber.
sprichst dir aus dem Herzen, Holger, und wir haben das jetzt nicht vorher abgesprochen, aber das ist ja genau so. Ich kann es nur noch mal unterstreichen. Danke, dass du es noch mal so sagst. Ja, und mein Lieblingsspruch an der Stelle dazu ist immer: Sinn macht Gewinn. Ja, und zwar materiellen und ideellen Gewinn.
Genau so ist es. Also das haben wir jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber da haben wir, ich glaube, die gleiche Philosophie.
So ist
Jetzt
es.
gibt es aber eins, jetzt hast du eine super Strategie und eine super Struktur, die jetzt auch angepasst ist und dynamisch ist und alles richtig tut. Und jetzt merkst du trotzdem, die Dinge werden nicht umgesetzt. Ja, und das siehst du aktuell. Ich glaube, gestern kam eine Umfrage heraus von Ernst & Young, dass 48% der Mitarbeiter nur noch motiviert sind. Das heißt, 52% der Mitarbeiter sind demotiviert. Also ich war schockiert. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren das noch 60%, die motiviert waren. Jetzt sind es nur noch 48. Wenn das so weitergeht, ja, dann frage ich mich, oh mein Gott. Und jetzt sage ich noch andersrum. Wenn von den 16 Millionen Erwerbstätigen, nehmen wir mal die aus dem öffentlichen Dienst und Beamten heraus, wenn von den 16 Millionen 8 Millionen nicht motiviert sind und nicht ihr Bestes geben, dann ist das relativ schwierig. Und woran liegt das? Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Work-Life-Balance heute ein bisschen anders interpretiert wird, als wir das noch tun. Das ist in Ordnung, aber ich habe genauso in der Gen Z Menschen gesehen, junge Menschen, die arbeiten mit so viel Intensität und mit so viel Leidenschaft. Also man kann es nicht sagen, es sind die Generationen. Also es muss was anderes sein. Und ich glaube, es liegt in der Führung. Und Führung hat etwas zu tun, die muss wertebasiert sein. Und ich glaube, wenn du brauchst einen Kompass. Und deswegen, du hast die tollste Strategie, aber Culture eats strategy for breakfast, heißt das so schön. Ja, und was das bedeutet ist, du musst eine Unternehmenskultur und eine Führungskultur haben, ja, und Werte haben, die auch gelebt werden. Also nicht PowerPoint, das heißt hier immer lot of power, nothing comes to the point, ja, sondern du musst es jeden Tag vorleben, was du für Werte hast. Und du musst es den Mitarbeitern klar machen. Und dann ist Führung auch eine Verantwortung. Und Verantwortung muss man auch leben, das muss man zeigen, ja, wie man mit der Verantwortung umgeht. Und ich habe das immer so gesehen, in meiner größten Verantwortung hatte ich mal 5.000 direkte oder 5.500 direkte und nochmal 5.000 indirekte Mitarbeiter, über 10.000. Dann habe ich mir mal überlegt, wie groß die Verantwortung ist von den 10.000, wenn die alle verheiratet sind und ein Kind haben oder zwei Kinder haben. Dann habe ich in München, gibt es das alte Giesinger Stadion, da passen nur 35.000 Menschen rein und da habe ich gesagt, wow, wenn ich jetzt an dem Mittelpunkt stehen würde und ich würde sehen, dass da 35.000 Menschen davon leben, dass ich die richtigen Dinge tue. So habe ich meine Verantwortung gelebt und das habe ich mir immer wieder bewusst gemacht. Und das heißt, den Mitarbeitern auch zu zeigen, dass du die Verantwortung übernimmst und das Vertrauen von ihnen wirklich zu gewinnen. Und das geht einfach nur, indem man immer wieder zeigt, dass man Mensch ist, dass man das Vertrauen, was in einen gesetzt wird, dass man das rechtfertigt und dass man all die Dinge, die man sagt, dass man die wirklich lebt. Und da ist mir dann irgendwann jemand eingefallen in meinem Leben, der mir da wahnsinnig viele Ratschläge gegeben hat. Und diese Person, die mir da eingefallen ist, das sind eigentlich meine Eltern und meine Großeltern. Und wer mir da so am meisten so ans Herz gewachsen ist, also nicht mehr oder weniger als die Eltern, sondern der irgendwo immer so jemand war, der so als, wo man als Kind immer gerne hingegangen ist, das war die Oma. Ja, und die Omas, die haben jetzt eins, die sind ja in einer Zeit aufgewachsen, die extrem schwer war. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ja, die hatten nichts. Und die haben es trotzdem geschafft, aus nichts immer irgendwo etwas zu tun, Menschen zu begeistern. Die haben sich immer wieder neu erfunden, das heißt, die haben innoviert. Die waren nicht so wie wir. Wir haben ja heute eine Kaffeemaschine, eine Waschmaschine, alles. Die haben das alles noch mit der Hand gemacht. Die waren extrem fleißig. Ja, und die haben auch mir gelernt, Respekt zu haben. Vor allen Dingen, die dir gehören, die dir nicht gehören. Ja, fremdes Eigentum vor fremden Menschen. Ja, hat man erstmal Respekt. Ja, und man wertschätzt auch Menschen und man gibt keine Kategorie hinein, was man, wie die Menschen sind oder was sie verdienen, sondern Mensch ist erstmal ein Mensch. Und dann gab es auch ein paar andere Dinge, dass sie auch immer optimistisch waren. Wenn ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, wenn die Ernte schlecht war, weil das Wetter schlecht war, war trotzdem der Optimismus da, wir machen es trotzdem und nächstes Jahr wird es wieder besser. Das heißt, nach Regen kommt auch wieder irgendwann Sonnenschein. Und dann, Mann, ich war noch nicht in der Schule, nicht immer der Fleißigste. Ich bin immer knapp über die Hürden drüber gesprungen, sehr knapp. Aber irgendwann kriegst du dann so das Gefühl, du hast kein Selbstbewusstsein. Und dann redet dir die Oma ein, dass jeder Mensch Stärken hat. Ja, und dann bekommst du irgendwann so das Gefühl, dass du auch etwas kannst. Ja, und dann lernst du ganz, ganz einfach, dass du Stärken hast und diese Stärken nutzt du. Ja, und die baust du auch aus. Und ich sehe das heute immer so in der Ausbildung und in der Fortbildung in vielen Unternehmen. Da werden die Schwächen analysiert und dann werden darauf Ausbildungsprogramme kreiert. Stell dir mal vor, nehmen wir irgendeinen Fußballspieler oder nehmen wir irgendeinen Handballer, ja, oder einen Sportler. Ja, und er hat Stärken, und wir versuchen ihm, Robert Lewandowski oder irgendeinen anderen Stürmer, Torwart, Training, zu geben. Warum? Warum machen wir nicht den Stürmer besser im Sturm, den Spielmacher besser als Spielmacher und den Torwart besser im Tor? Und das sind einfach auf Stärken zu setzen und Stärken zu nutzen. Das fand ich so interessant. Und dann irgendwann kam ich mit meinem guten Freund Paul-Johann Baumgartner, der Moderator bei Antenne Bayern ist, und wir saßen beim Kaffee zusammen und dann ja, kam es praktisch während des Kaffeegesprächs dazu, dass wir sagen, wir müssten das eigentlich mal in ein Buch zusammenfassen. Für mich war das eigentlich gar nicht unvorstellbar. Er hat dann so ein bisschen gepusht und daraus ist dann wirklich ein tolles Buch geworden mit Oma, wer ein verdammt guter CEO, weil wir sagen, wenn wir einfach mal all die Dinge, und zwar das ist ja eigentlich alles gesunder Menschenverstand,
So ist es ja.
und ist alles von uns oder von den Eltern und Großeltern in unsere DNA reingelegt worden. Wenn man all das mal nimmt, wenn man das nur befolgen würde, dann würde man schon ziemlich viele Dinge richtig machen. Ja, und wenn man dann fachlich noch ein bisschen was lernt und noch ein bisschen Methodik hat, dann klappt das auch mit der Führungsposition. Und darüber haben wir das Buch geschrieben und ich bin wirklich überwältigt. Ich war jetzt wirklich im Hessischen Rundfunk und im Handelsblatt und in der Wirtschaftswoche. Wir haben noch mehr Anfragen. Also ich bin positiv überrascht, wie positiv die Resonanz ist. Und alle sagen, dass es eigentlich genau das ist, worauf es ankommt und dass es ein bisschen unter die Räder gekommen ist und dass es vielleicht in einer anderen Form wie früher, aber trotzdem in einer Form wieder belebt werden muss. Und wenn wir da einen Impuls mit dem Buch gegeben haben, würde mich das wahnsinnig freuen, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen also positive Überraschung über die Resonanz, aber es ist wirklich einfach nur gesunder Menschenverstand, den wir mal niedergeschrieben haben.
Ja, sehr, sehr schön. Hast du auch mit ganz tollen Worten jetzt nochmal da auch ausgedrückt, um was es wirklich auch geht. Und ich habe mir wirklich auch nach deinem Vortrag, sind mir auch, ich gehe ja immer laufen und meditiere da auch ein bisschen dabei. Und mir sind so viele tolle Aussagen auch von meiner Oma wieder eingefallen, was sie damals so alles gesagt hat. Und sie hat mich ja gerade auch am Anfang in meiner Selbstständigkeit auch sehr, sehr stark begleitet. und hat immer wieder gesagt, glaub an dich und sei ehrlich und geh mit Leistungsstärke voran, die Leute werden dir folgen und so weiter. Also die hatte, und ich meine, die hat nichts studiert damals, ja, und die hat mit so viel gesunden Menschenverstand, hat die eigentlich klar gemacht, wie du als Führungskraft ja agierst und wie du Menschen begeisterst. Und letztendlich, wenn sie mich nicht so geprägt hätte, wäre ich auch heute nicht da, wo ich heute bin. Und wir hatten heute, ich bin hier in einem großen Bauunternehmen an der holländischen Grenze. Wir haben heute Leitbild- und Kulturworkshops, also beziehungsweise 3 Tage haben wir die, gestern, heute und morgen. Und das sind ein paar hundert Mitarbeiter auch dabei. Und das sind ja auch viele dabei, die sehr bodenständig sind, auch noch, ja, Baumitarbeiter, ja. Für die sind auch so viele Werte so klar. Ja, und ich glaube, wenn wir uns darauf wirklich ein Stück mehr besinnen, und da hast du einen ganz, ganz tollen Beitrag geleistet, Holger, und ich kann nur jedem auch empfehlen, das Buch zu lesen. Also jetzt nochmal der Werbeblock für dein Buch. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Wir werden es in Shownotes natürlich auch dann nochmal da auch zeigen, wie man es bekommen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Homepage schon drauf haben. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen, weil es auf jeden Fall die Unternehmenskultur und die Welt ein Stück besser macht, dein Buch. Also von daher sage ich dafür auf jeden Fall schon mal danke, dass du das geschrieben hast. Ja. Und ja, ich schaue immer mit Schrecken auf die Uhr. Die Zeit rennt immer. Ich habe es schon befürchtet. Deswegen würde ich dich natürlich noch mal bitten, was wäre noch mal so aus dem Kontext heraus, aus dem Buch heraus, du hast ja schon ein paar Sachen gerade erzählt, worum es geht. Aber was wäre so noch mal gerade für die heutige Situation? Und ich habe es heute auch kritisch gesagt. Du hast es ja auch vorhin gesagt, vielleicht das noch. Wir haben mittlerweile in Deutschland, ist doch wahrhaftig hingekriegt, dass wir 1340 Stunden arbeiten. Wir sind das weltweite Schlusslicht. Ja, keine 1600 Stunden wie in der Schweiz oder 1800 Stunden wie in vielen anderen Ländern. Deutschland arbeitet 1300 Stunden im Jahr. Wir haben die meisten bezahlten Krankentage auf dieser Welt. Ja, gibt es auch nirgendwo mehr. Also, was ist los in diesem Land? Ja, und was wäre nochmal deine Botschaft aus dem Buch heraus, wo du sagst, darauf lasst uns bitte besinnen im Jahr 2025, damit wir vielleicht alle ein Stück wieder in die richtige Richtung ja rutschen?
Das ist ich natürlich die 1-Million-Dollar-Frage.
Ja, ich weiß, du kannst das, Holger.
Politisch gesehen sind es für mich einfach, ich sage mal, vier, fünf Dinge, wo wir auch uns darauf konzentrieren müssen. Das ist wirklich wieder die Wirtschaft in den Gang reinzubekommen, ja, auf Bildung zu gucken, dass wir den Menschen, denen wir, ich sage mal, die unsere Zukunft sind, dass wir denen die richtige Bildung geben und alle Möglichkeiten geben und alle Voraussetzungen geben. Das ist für mich eine extremst wichtige Geschichte. Ja, dass wir unsere Energie und Infrastruktur endlich wieder auf Vordermann bekommen und das auch mal offen zugeben, was dort gemacht werden muss und nicht mit irgendwelchen Floskeln immer wieder sagen, das und das ist es. Ich sage mal, das vierte ist für mich Soziales. Wir müssen das Soziale in die Reihe bekommen. Ich habe jetzt ein paar Erfahrungen gemacht mit Krankenhäusern aus dem Bekanntenkreis. Es ist unglaublich, dass wir das so aus der Kontrolle herausbekommen haben,
Ja.
dass man Wochen und Monate lang auf Facharzttermine warten muss und sich hinten anstellen muss. Das ist für mich ein Unding. Das fünfte ist, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich nenne immer dieses tolle Beispiel. Wir haben ja jetzt gerade Weihnachten gehabt, 7. Januar, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir für die Weihnachtsbäume, ich glaube, 5 oder 6 Mehrwertsteuersätze haben. Von 19% bis 0%. 9%, 7,5, 5,5%. Unglaublich. Das ist eine Bürokratie, die wir aufgebaut haben, die absolut weg muss. Diese Bürokratie muss aber nicht nur im Staat weg, die muss auch bei vielen Unternehmen und in vielen Konzernen weg, weil da werden so viele Endlosschleifen gedreht und das ist nicht gut. Das ist vielleicht so, ich sage mal, das große Politische. Und in der Führung möchte ich eigentlich die Mannschaft wieder bitten oder die Menschen bitten. Ich habe so ein paar Leitsprüche, die haben mir immer geholfen. Das eine ist One Team, One Voice, One Direction. Ja, weniger übereinander, sondern mehr miteinander diskutieren, sich nicht anzuschauen oder zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Das heißt, eine Mannschaft zu sein, eine klare Blickrichtung, was man haben möchte und das auch umzusetzen. Und als Führer oder als Anführer muss man dann eigentlich sagen, wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Und da gibt es für mich vier auch englische Worte, die ich so mein ganzes Leben mitgenommen habe. Das war inform, involve, enable, empower. Ja, also wirklich die Mitarbeiter klar zu kommunizieren, worum es geht, sie, ich sage mal, mit reinzunehmen, also die Informationen zu geben und zu involvieren, verantwortlich dafür zu machen und dann etwas ganz, ganz Wichtiges, in die Lage zu versetzen. Denn wir haben heute große Organisationen und da keiner darf mehr eine Entscheidung treffen. Das heißt, Enabling bedeutet für mich, ja, in die Lage zu versetzen, auch Entscheidungen zu treffen und dann das Empowerment, das heißt, die Menschen wieder stark zu machen. Dann kriegen wir das hin. Und dann last but not least, und dann kommen wir, glaube ich, wieder zusammen, auch aus der CIC-Tradition heraus. Eine Führungskraft muss nicht operativ arbeiten. Eine Führungskraft hat tagtäglich folgende Aufgabe: das Leitbild eines Unternehmens wirklich jeden Tag zu leben. Die traditionellen Werte, die in einem Unternehmen da sind. Wir haben ja gerade im Mittelstand Unternehmen, die 50, 100, 150 Jahre alt sind. Ja, diese Tradition, wer Zukunft gestalten will, muss Vergangenheit verstehen. Wenn man die Tradition verstanden hat, kann man die Zukunft gestalten. Ja, und dann ganz klar Vision, Mission, Strategie, Ziele und Werte täglich vorzuleben, ohne Wenn und Aber, keine Ausnahme machen. Und wenn man Kosten sparen will, heißt das nicht einen neuen Firmenwagen kaufen. Wenn man Kundenorientierung hat, dann heißt das wirklich kundenorientiert zu agieren und jede Entscheidung, die man trifft, auch genau mit der Kundenorientierung zu prüfen. Ja, und wenn man das alles tut, ich glaube, dann sind wir in vielen Dingen besser. Und die anderen 5 Punkte habe ich gesagt, wie gesagt, Wirtschaft, Arbeit, Energie, Infrastruktur, Bildung, Rente und Bürokratie abbauen. Wenn wir uns darauf fokussieren, weniger Personenkult, mehr in der Sache, dann werden wir, glaube ich, wahnsinnig viel erreichen. Und ich glaube, ich habe deine Arbeit jetzt ein bisschen kennengelernt. Das ist das, wofür CIC auch lebt. Und ich glaube, lieber Andreas, da kann ich ja nicht nur vielen sagen. Ich hoffe, dass da viele dir zuhören, das aufnehmen und jeder seinen Beitrag dazu, ja, organisiert und macht und tut. Und dann wird es auch mit diesem Land wieder etwas, denn Deutschland ist ein schönes Land. Wir haben eine dunkle Seite, wir haben aber auch viele schöne Seiten. Und wenn ich immer an meinen schönsten Sommer ist 2006, an das Sommermärchen denke, da hat Deutschland mal gezeigt, was es kann. Und ich wünsche mir einfach, dass wir vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren, so lange wird es dauern, irgendwann mal wieder ein Wirtschaftsmärchen bekommen. Und das wäre schön.
Holger, vielen, vielen Dank. Also normalerweise müsste ich da jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Also war ein sehr, sehr schönes Schlussstatement und ich kann nur natürlich mir auch das wünschen, dass das natürlich Realität wird, was du gesagt hast. Ja, ich glaube, wir haben noch viele Möglichkeiten, Gelegenheiten auch weiterzumachen und vielleicht auch die eine oder andere Idee. Ich würde dich auch gerne mal einladen, zu einem Roundtable mal mit dazuzukommen. Da haben wir ja auch mal sehr schöne Impulsvorträge oder auch andere Gelegenheiten, wo du sicherlich auch weitere gute Beiträge leisten kannst. Und ich hoffe, dass in den Konzernen einige mehr rumlaufen, die genauso ticken wie du auch getickt hast. Und ich meine, das muss man einfach nochmal deutlich machen. Du warst ja wirklich über 30 Jahre Top-Manager in großen Konzernen und deswegen hoffe ich, dass du da deine Spuren hinterlassen hast. Ja. Und sag an der Stelle erstmal danke auch für unseren heutigen Podcast. Ja. Und normalerweise mache ich das immer gerne am Anfang. Ich mache es heute mal am Schluss, ja. Ich habe noch zwei Themen, die auf jeden Fall, wo ich dich gerne dazu einlade. Ja, wir haben ja nun zwei Themen, die uns verbinden. Das erste, falls du mal Lust hast, nach Gladbach ins Stadion zu gehen, bist jederzeit eingeladen. Ich habe ja die Dauerkarten auch. Also sag mal Bescheid, wenn du mitgehen möchtest, ja. Und das zweite ist, Holger, du wirst es nicht glauben, ich habe die Tischtennisplatte aufgebaut, ja, bei uns zu Hause. Und wenn du irgendwann mal wieder Bottendorf bist, müssen wir, glaube ich, noch mal klären, wer der Tischtenniskreismeister ist. Ich habe jahrelang kein Tischtennis mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob du noch mal gespielt hast, aber wir zwei nehmen irgendwann noch mal die Tischtennisschläger in der Hand, weil ich hatte so viele Bilder im Kopf, wie wir uns früher in manchen Tischtennisspielen heiß duelliert haben. Und wie gesagt, und da waren wir 17, 18. Und was heute draus geworden ist, ja, ich glaube, wir können auf spannende Jahre zurückblicken. Und ja, schön, dass wir uns heute über solche Themen ja unterhalten können. Und ich sage vielen, vielen Dank nochmal an dich. Bis bald, ja, bis zu unserer nächsten Begegnung. Und ja, allen anderen sage ich natürlich viel Erfolg bei allem, was sie sich wieder für dieses Jahr vorgenommen haben. Ab jetzt wieder wöchentlich der Adlerblick Podcast. Wir haben uns auch viel vorgenommen für dieses Jahr. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass all die Dinge ein Stück mehr Realität werden, die wir auch heute wieder besprochen haben. Holger, hier ist das Schlusswort.
Du hast alles gesagt, wir haben uns duelliert im Tischtennis, aber wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, wo wir in eine gemeinsame Richtung gucken, Borussia Mönchengladbach. Und ich hoffe natürlich, dass wir heuer mal etwas besser abschneiden als die Jahre zuvor. Das ist
So ist
dieses.
es.
Und du hast es gesagt, ich glaube, 2025 wird ein wirklich wichtiges Jahr für unser Land. Ich hoffe, dass wir mit der Bundestagswahl am 23. Februar etwas stabilere Verhältnisse bekommen. Es wird nicht eindeutig werden, es wird wieder komplex werden, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, denn zu einem gesunden Optimismus gibt es leider keine Alternative. Wenn die jemand hat, soll er mir bitte eine E-Mail schicken, aber es gibt keine und deswegen lasst es uns gemeinsam voranbringen, dass wir unser Land wieder auf Vordermann bekommen, die Wirtschaft und auch viel, vielen anderen Dingen und den Menschen und den nächsten Generationen wieder wirklich Zukunft geben. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute und allen Zuhörern ein gutes 2025 und Gesundheit und Erfolg.
Ciao, ciao.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.